Ja, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie ganz herzlich zu einer neuen Folge von Studieren geht über Probieren. Und heute ist bei mir Frau Sophia Mense. Hallo, Frau Mense.
Hallo.
Ich möchte Sie kurz vorstellen, wie das ja so üblich ist bei uns in der Reihe. Frau Mense hat nach ihrem Abitur BWL studiert, an einer ehemaligen Universität von mir auch, und zwar an der Universität Münster. Ist dann anschließend zur Fernuniversität gewechselt, hat dort den Master in Wirtschaftswissenschaft gemacht. Und ja, parallel scheint sie nicht ausgelastet zu sein. Sie studiert noch Kunstgeschichte und Geschichte. Und ja, beruflich ist sie auch noch tätig und arbeitet beim Unternehmen der Energiebranche als Controllerin. Ja, und wenn man sich jetzt so den Lebenslauf so anguckt, der ja gar nicht so Fernuni untypisch ist, dennoch muss man ja fragen, der Tag hat ja nur 24 Stunden. Wie schafft man das denn alles?
Ja, das ist eine sehr große Belastung gewesen, gerade während des Masters, weil ich zwei Tage als Werkstudentin gearbeitet habe, dann immer 20 Credits im Semester gemacht habe und dann noch Kunstgeschichte nebenbei und halt jetzt Geschichte mittlerweile. Und ja, ich war schon so gestresst, dass ich magenkrank geworden bin und das auch nicht wieder in den Griff bekommen habe. Aber irgendwie, vor allem Kunstgeschichte fand ich, war ein schöner Ausgleich. Arbeiten, Arbeitserfahrung, Geld brauchte ich auch. Und den Master wollte ich auch unbedingt durchziehen. Und irgendwie musste es gehen. Aber es hat natürlich Gesundheit gelitten und auch Freizeit, Sozialleben, sowas, ja.
Und das holen Sie jetzt wieder nach?
Das mit der Gesundheit wird schwierig, das ist nicht so einfach, wenn man es einmal hat, also was am Magen und ja, sonst habe ich jetzt doch mehr Freizeit und die Wochenenden sind nicht mehr so durchgetaktet, ja.
Könnten Sie dann irgendwie, ich sag mal, vielleicht, weil ja auch viele jetzige Studierende oder auch Fernstudierende ja die Reihe hören, haben Sie irgendwie so Erfolgsrezepte oder so ein paar Tipps, wo Sie sagen könnten, das sind hier so die 3, 4 Punkte, die muss man auf jeden Fall sich vor Augen halten, dann besteht man auch so ein Studium?
Also ich denke mal, man muss einfach diszipliniert sein. Was mir auch, was heißt geholfen, aber ist ja nicht von ungefähr, dass ich zum Controlling gegangen bin und ich schreibe immer gerne alles auf und ich habe halt einen Kalender und habe mir jeden Tag aufgeschrieben, wie viele Stunden ich quasi gelernt habe, für welches Modul, also ich kann das für jedes Modul sagen und dann hat man immer so ein bisschen Erfolgsgefühl und auch wenn man mal irgendwie sagt, heute habe ich, weiß ich nicht, 3 Stunden geschafft oder so und man sieht am Ende der Woche so und so viel, dann hat man Erfolgsgefühl und nicht erst so, ah ja, nach 6 Monaten hat man die Klausur bestanden. Das fand ich eigentlich ganz gut und ja, man muss halt sich klar machen, dass das irgendwann Ende hat. Also man muss sich irgendwie durchbeißen, durchziehen und ja.
Weil Sie so sagten, man schreibt so jede Woche auf. Das heißt, das wäre auch ein Tipp von Ihnen, dass Sie sagen, schon gleich am Anfang des Semesters sagen oder vorher schon entscheiden, das sind meine Module. Und dann fange ich nicht an zu lernen, so 2 Wochen vor der Klausur, sondern schon kontinuierlich?
Ja, auf jeden Fall. Also ich habe von Anfang an, klar, bin ich auch mal 3 Wochen in Urlaub gefahren, aber sonst habe ich immer gelernt, weil wenn man so viel parallel macht, muss man halt durchgängig was machen. Da kann man nicht sagen, so heute ist Samstag, Sonntag, ich mache nichts. Das geht nicht. Ja, also ich weiß nicht, wie andere das machen. Vielleicht, wenn man halt so mit Ach und Krach durchkommt, aber wenn man irgendwie jede Klausur 1 Komma schreibt, da muss man schon von Anfang an anfangen. Also ich habe mir außer jetzt bei öffentlichen Ausgaben immer Zusammenfassungen geschrieben, handgetippt und die dann wirklich auswendig gelernt und Altklausuren ohne Ende durchgemacht. Die konnte ich auch irgendwann alle auswendig und dann hat es halt auch immer gut geklappt. Aber man muss schon bereit sein, sehr, sehr viel Zeit zu investieren, ja.
Also das darf man vielleicht verraten, das mit dem 1 Komma hat also durchgängig geklappt, zumindest im Durchschnitt. Ja, über Ihre Masterarbeit sprechen wir gleich noch. Was vielleicht auf den ersten Blick ein bisschen befremdlich oder merkwürdig aussieht, dass man auf der einen Seite BWL Wirtschaftswissenschaften studiert, aber auf der anderen Seite machen Sie auch noch Kunstgeschichte und Geschichte. Also wie passt das denn zusammen?
Ja, ich war halt immer ein Mensch, schon irgendwie in der Mittelstufe oder Oberstufe, der gerne alles ausgerechnet hat und so mit Finanzen und sich überlegt hat, wie funktionieren wohl Unternehmen und die Wirtschaft. Und dann dachte ich, ja, das ist auch eine Zukunft, also eine Branche, wo man einen guten Job findet und das gut bezahlt ist. Und deswegen habe ich mich dann für ein BWL-Studium entschieden, aber nichtsdestotrotz habe ich halt schon auch als Jugendliche diese Leidenschaft für Kunstgeschichte und Geschichte gehabt und mir war aber immer klar, ich will nicht Lehrer werden und ich will auch nicht wenig verdienen und nicht bereit sein, durch ganz Deutschland zu ziehen, wenn man irgendwo einen Job bekommt. Ja, und dann habe ich aber während des BWL-Studiums gemerkt, dass mir das halt irgendwie fehlt, also während des Bachelors, und habe nach dem Bachelor halt dann damit auch parallel zum Master halt angefangen, um irgendwie beide Interessen, das Berufliche und halt aber auch die Leidenschaft zu verfolgen.
Also das Geschichtsstudium ist dann im Grunde genommen, kann ich mir das so vorstellen, so Richtung Lehrer? Was macht man da? Also das alte Rom oder Neuzeit? Oder?
Also ich kann das ja nur sagen für die Uni Münster. Also das ist halt ein Zweifach-Bachelor, den ich ja mache, Kunstgeschichte und Geschichte. Und jetzt bei Geschichte ist es in drei Epochen eingeteilt, einmal Antike, dann Mittelalter und Neuzeit. Und dann wählt man daraus halt Module, Überblicksvorlesungen und Detailthemen. Jetzt hatte ich gerade ein Seminar über Nero und die römische Kaiserzeit. Das war auch cool.
Ich kann mich daran erinnern, dass ich, glaube ich, Geschichte-Leistungskurs hatte im Abitur. Also ein bisschen, ein Faible habe ich auch dafür gehabt, obwohl ich nachher auch dann BWL studiert habe. Ja, es ist oftmals so, dass man eigentlich so Leidenschaften hat und dann aber nachher, was studiert man, dann geht man in diese rationale Ecke und sagt, naja, BWL kann man gut Geld verdienen und dann studiert man das. Ne? Ja gut, okay. Ja, machen wir einen Schwenk zu Ihrer Masterarbeit. Das passt eigentlich ganz gut zum Thema, denn das Thema war Instrumente des Controllings in Museen. Haben Sie bei mir geschrieben, da konnten Sie mich auch begeistern für das Thema. Vielleicht können Sie ganz kurz sagen, was haben Sie da überhaupt gemacht, erforscht? Was ist da so rausgekommen bei der Arbeit?
Ja, und zwar konnte ich mir vorher natürlich auch nicht so viel darunter vorstellen, wie wird eigentlich Controlling in Museen angewendet, und ich hatte auch vorher gar keine Vorstellung, was bedeutet eigentlich, dass ein Museum in kommunaler Hand ist oder in Bundeshand. Wie funktioniert eigentlich Verwaltung? Kameralistik ist mir da das erste Mal über den Weg gelaufen. Diese Denkweise und Buchhaltung im Prinzip. Und dann habe ich mir gedacht, wie könnte man das erforschen? Wie wird eigentlich Controlling in Museen eingesetzt? Und dachte, so ein Fragebogen, den die Leute mehr oder weniger unmotiviert ausfüllen, das ist, glaube ich, in dem Falle nicht so das Richtige. Ich würde die gerne mit so offenen, halboffenen Fragen konfrontieren, irgendwie in Interviews, wo man so ein bisschen auch was erfragen kann, was man vorher nicht wusste, und mehr so auf Fragen eingehen kann. Und dann habe ich, ich weiß gar nicht mehr, wie viel es waren, ich glaube 8 Museen. Ja. Interviewt.
Spontan hätte ich auch 8 gesagt, ja.
Ja, die halt zu Instrumenten befragt, die vorher in der Literatur rausgeschrieben hatte, die da halt empfohlen werden für Museen, und dann zu den einzelnen Museen zu den einzelnen Instrumenten befragt und am Ende halt in der Masterarbeit analysiert, welche sich eignen überhaupt für den Einsatz und auch für welche Größen von Museen. Also da kann man auch sehr große Unterschiede machen, ob das ein Museum mit wenigen Besuchern ist und 3 Mitarbeitern und teilweise noch ehrenamtlich, oder halt ein riesiges Museum, was halt Millionen Umsätze hat.
Also kann man dann auch da sagen, in der Branche, je größer, desto mehr Controlling?
Nee, nicht pauschal. Das habe ich auch festgestellt. Also es gibt auch kleine Museen, wo jetzt, sagen wir mal, 4, 5 Leute arbeiten, die vielleicht sogar privatwirtschaftlich betrieben werden. Also da ist mir so ein Interviewpartner gerade im Kopf geblieben. Und der war da total fit, hat alles Mögliche angewendet, hat sehr strategisch gedacht. Wirklich super hat er den, sag ich mal, Laden geführt. Und dann gibt es aber auch große Museen, die irgendwie einen Controller dann eingestellt haben, weil es sein musste, weil die Zahlen irgendwie am Ende schlecht waren. Und dann hat die Controllerin festgestellt, oh Gott, hier gibt es gar kein Controlling. Also die geben das Geld halt aus, gucken, dass am Ende kein Minus sozusagen auf dem Konto ist, aber haben überhaupt keine Transparenz zwischen den verschiedenen Ausstellungen und den Produkten. Und ja.
Ja, ist das vielleicht auch so ein Hindernispunkt für Controlling, wenn das Geld, ich sage jetzt mal, quasi vom Staat kommt, dass man dann sagt, ja gut, dann braucht man ja auch kein Controlling, weil das Geld kommt ja ohnehin. Und ich weiß jetzt nicht, wie das ist bei den, wie viel Prozent der Einnahmen, sag ich jetzt mal, durch die Zuschauer kommen, wird wahrscheinlich, durch die Besucher kommen, wird wahrscheinlich nur ein geringerer Teil sein, oder?
Also ich weiß nicht mehr genau die Zahlen, aber ich würde mal schätzen, bei den Kommunalen so im Schnitt vielleicht 10% durch Besucher und Führungen natürlich und Museumsshop. Aber das meiste wird halt durch den Staat gezahlt, ja.
Ich war ganz kurzer Exkurs, fällt mir da ein, wann war das? Irgendwann im Sommer, Herbst, da war ich letztes Jahr in Bonn für ein paar Tage. Und da habe ich da auch mal einen Schwenk gemacht in das Deutsche Museum, glaube ich. In der Haus der Geschichte, richtig, so heißt das. Das Deutsche ist ja in Berlin, genau, Haus der Geschichte. Ist übrigens sehr empfehlenswert, für alle da mal reinzugehen, was wirklich die deutsche Geschichte so schön zeigt. Also für jede Altersgruppe eigentlich geeignet, finde ich. Da habe ich schon ein bisschen drüber nachgedacht, weil man ja als BWLer da auch reingeht, ne, ob sich sowas trägt. Aber wahrscheinlich trägt sich noch nicht mal das, ne, oder?
Ja, man darf das eigentlich nicht so negativ behaftet beurteilen, weil man das zwar als Privatwirtschaftler gewöhnt ist, aber man muss ja mal bedenken, die Museen, das ist ja nun mal Kultur und Deutschland ist ein Kulturland und Kultur muss sich Kultur tragen, in dem Sinne betriebswirtschaftlich kann man nicht sagen, dieser Wert der Bevölkerung für ein geringes Eintrittsgeld so viel Wissen zu vermitteln, Freude, die Interessen zu stärken, auch die Demokratie zu fördern, gerade auch bei geschichtlichen Museen. Das ist ja gerade das Schwierige als Controller, das zu messen. Also diese Leistung, die die Museen bringen, für das Volk, für alle Zuschauer, für den Tourismus, dass man das nicht so einfach gegeneinander aufrechnen kann, wie jetzt in einem Unternehmen, wo am Ende entweder ein Überschuss ist oder halt ein Defizit.
Ja, ich glaube, das ist auch ein guter Punkt. Da kann man auch ein bisschen, Werbung ist das falsche Wort, aber da kann man auch deutlich machen, wozu Controlling eigentlich auch gut ist, ne? Weil viele denken immer, Controlling ist immer nur Kosten oder so, ne? Aber dass man da im Grunde um den ganzen Erfolg transparent macht und vielleicht auch Erfolge zeigen kann, weil man eben halt versucht, Dinge zu messen, die gar nicht so einfach sind zu messen und die dann auch im Grunde genommen nach außen zeigen, im Grunde genommen auch für öffentliche Träger, ne?
Ja, und das ist auch eigentlich noch komplizierter, als man sich vorher vorstellt. Nicht nur, dass man jetzt sagt, Museum hat ein Budget, das wird ausgegeben, nicht mehr und nicht weniger. Und man versucht es effizient einzusetzen, weil effizient ist auch wieder sowas sehr Betriebswirtschaftliches.
Böses Wort, genau.
Was bedeutet eigentlich effizient? Also ich hatte jetzt ein Praktikum gemacht, was sich zum Glück aus einem Interview ergeben hatte im Deutschen Historischen Museum in Berlin. Und da sagten die halt auch, ja, aber ist eine Ausstellung, wo mehr Besucher gekommen sind, besser als eine, wo weniger Besucher gekommen sind? Braucht man nur so Schlager oder so Besuchermagneten-Ausstellungen? Ja. Sind nicht auch spezielle Themen, die vielleicht nur einen kleinen Teil der Bevölkerung interessieren, auch zeigenswert? Ist es nicht auch wichtig, dass nur ein kleiner Teil der Bevölkerung dieses Interesse gefördert bekommt? Also es ist ganz schwer zu messen, was ist eigentlich gut, wie kann man das bewerten? Und also ich glaube, so strategische Instrumente, die sind auch sehr wichtig, dass wir wissen, in welche Richtung wollen wir und an diesen Strategien dann Messungen vorzunehmen. Ja. Nicht einfach so harte Zahlen, Besucher, Eintrittsgelder, irgendwie sowas.
Aber finde ich gut den Punkt, weil das ist, glaube ich, auch wichtig für Museen generell, beziehungsweise auch für den Staat, der irgendwie diese Museen dann mehr oder weniger ja, managed, vielleicht verwaltet ist das richtige Wort, ne? Dass man sich über solche strategischen Dinge Gedanken macht. Denn letztendlich ist es doch wie immer, die Leute gehen da rein und selbst wenn sie sagen, natürlich, ich weiß gar nicht, was wir da bezahlt haben in Bonn, keine Ahnung, aber es gibt natürlich viele, die kommen dann mit ihren Kindern da an, irgendwie so, müssen dann trotzdem irgendwie 10, 15 Euro zahlen, sage ich jetzt mal. Und dann heißt es, oh, das ist aber teuer, ne? Und ich glaube, da kann Controlling wirklich ein bisschen helfen, zu zeigen, naja, was kriegst du auch für deine 15 Euro? Ne, das sind irgendwie, weiß nicht, 2, 3 Bier sind das im Grunde genommen. Ne? Also da gibt es mir eine ganze Menge für. Und da kann Controlling ansetzen, finde ich auch.
Auf jeden Fall. Und was halt auch wichtig ist, diese Rechtfertigung vor dem Zuschussgeber bei öffentlichen Museen. Also, dass man nicht nur ein Controlling zur internen Steuerung sozusagen macht, sondern auch ein Controlling, um dem Träger zu zeigen, was haben wir überhaupt geleistet? Also, weil das ja auch so schwer zu messen ist, muss man sich selber auch Kennzahlen überlegen, die auch für Interesse von dem Träger sind.
Da frage ich mal nach, hat denn überhaupt der Staat, die Kommune, Bund, Land, wer auch immer da das Geld gibt, haben die ein Interesse an sowas, an so Rückmeldung vom Controlling? Wollen die das überhaupt wissen?
Es kommt drauf an, also da die Kommunen ja knapper geworden sind in den letzten Jahren, also das war mal anders, so in den 80ern zum Beispiel, wollen die schon, müssen die das ein bisschen rechtfertigen, den Kulturetat. Und da sind natürlich so Argumentationen gut, wenn man da viele Daten bietet, was man geleistet hat. Also das gilt jetzt nicht nur für Museen, das gilt auch für Theater und andere Kultureinrichtungen. Eher so eine Rechtfertigung, nicht so eine, ja, wie soll man sagen, nicht, dass da irgendwie ein Bonus gezahlt wird oder sowas.
Ich war so ein bisschen überrascht, muss ich sagen, als ich Ihre Arbeit gelesen habe, als Sie sich dann entschieden hatten, die Interviews zu machen. Da muss ich ganz ehrlich sagen, also ich hätte schon so ein bisschen das Vorurteil oder die Erwartung gehabt, dass von den 8 Leuten gar keiner überhaupt ein Kontrollinstrument kennt. Aber das war ja nicht so, ne?
Nee, ja, da hatten auch manche vorher Bedenken und hatten schon so vorher gefragt, ja, wir kennen uns da gar nicht so aus. Und dann habe ich denen das so ein bisschen erläutert bei der Anfrage und dann waren sie auch schon beruhigt. Ja.
Weil nun waren es ja nur in Anführungszeichen 8, aber können Sie irgendwie sagen, ja, dieses oder jenes Controlling-Instrument bietet sich vielleicht für die und die Größe an. Jetzt gehen wir mal weg von den Personen, wobei ich glaube, der Punkt, ob Controlling im Unternehmen eingesetzt wird. Wir behandeln das ja immer sehr technisch bei uns, im Grunde genommen die Instrumente, aber das ist ja natürlich personenorientiert. Also wenn der Chef von dem Laden oder von der Abteilung sagt, die will ich nicht, ja, dann kann man tun, was man will. Ne? Also da gehe ich jetzt mal ein bisschen von weg. Also jetzt rein zur Technik. Kann man sowas pauschal ein bisschen sagen, dass es so ein paar Instrumente gibt, die für bestimmte Typen geeignet sind oder eher weniger?
Ja, also ich würde sagen, gerade so für kleinere Unternehmen sind so strategische Instrumente wichtig, damit die überhaupt wissen, in welche Richtung wollen sie sich entwickeln, damit die Mitarbeiter, auch wenn es Ehrenamtliche sind, wissen, woran sind wir überhaupt, was sind unsere Ziele, in welche Richtung arbeiten wir. Gerade so das Leitbild, was ja jetzt im betriebswirtschaftlichen Controlling nicht unbedingt als das Instrument angesehen wird, ist in Museen halt super wichtig, weil das quasi der Ausgangspunkt des strategischen Controllings ist und daraus sich dann andere Instrumente halt bedienen und ableiten. Und das ist mir auch bei diesem einen privatwirtschaftlichen in Erinnerung geblieben, dass die das auch schwerpunktmäßig gemacht haben und auch gesagt haben, erst müssen wir uns angucken, was wollen wir überhaupt strategisch erreichen und danach können wir gucken, wie wir das umsetzen in Zahlen.
Das finde ich ein guter Punkt, dass gerade man das in kleinen und mittelständischen Unternehmen, so bezeichne ich das jetzt mal, oder Organisationen, dass das eigentlich so die richtige Vorgehensweise ist. Die meisten fangen immer erstmal an, jetzt muss ich ein bisschen Kostenrechnung oder Controlling machen, also irgendwie rumrechnen. Und man weiß gar nicht, warum macht man das eigentlich. Ne? Dann streitet man sich darüber, was variable Kosten sind und was nicht, oder ob das fix ist oder so. Aber im Grunde genommen verliert man das Ziel aus den Augen. Ne?
Ja.
Finde ich jetzt echt ein guter Punkt, ja. Ja, wir wollen noch ganz kurz, ich gucke mal ein bisschen auf die Uhr, vielleicht noch ganz kurz, weil Sie in der Energiebranche tätig sind. Ich habe ja auch meine Stromrechnung letztens gekriegt. wie so viele andere auch, muss man ja so langsam so ein bisschen so eine Angst machen um den Strompreis.
Ob ich da der Experte für bin. Ja, das sieht man natürlich schon in den Zahlen, dass der extrem gestiegen ist, was natürlich für uns gut ist.
Ja, es gibt immer Gewinner und Verlierer, ne?
Genau. Aber nee, da kann ich nichts zu sagen. Da bin ich kein Experte. Nee.
Ja, Sie machen ja Beratung, glaube ich, im Energiebereich und sozusagen nicht die Preise dann. Ne? Gibt es da so Schwerpunktthemen momentan? Also wenn ich jetzt kommen möchte bei Ihnen und sage, oh Mensch, mein Haus ist irgendwie aus den 50ern oder so, was kann ich dann machen? Dann würden Sie mich beraten oder machen Sie nur Kommunen und Firmen oder sowas?
Also die Firma, in der ich arbeite, die bieten auch für größere Besitzer das an, dass die, wenn die groß viele Häuser haben, dass sie die dann modernisieren, Konzepte dafür schreiben, Baubegleitung machen, ja, technische Gebäudeausrüstung, sowas. Ja.
Lohnt sich denn sowas als jemand, der das nachfragt? Das heißt, wenn ich jetzt mehrere Häuser so saniere, umbaue, jetzt mal unabhängig von der Problematik, ob das jetzt gefördert wird oder nicht, lohnt sich dann sowas? Oder sollte man lieber sagen, nö, dann platt machen, neu bauen?
Also technisch gesehen bin ich da nicht drin, also Controllerin. Okay. Ich möchte keine falschen Aussagen treffen, aber da das Unternehmen auch anbietet, halt so Förderungsberatung, also wie man die Anträge stellt oder die Anträge selber stellen, gehe ich davon aus, dass das schon wirtschaftlich ist und Zuschüsse machen ja vieles attraktiver.
Mhm. Ja, okay, Frau Mense, dann sage ich vielen Dank, dass Sie mitgewirkt haben hier bei uns an der Reihe und wollen wir hoffen, dass das Thema Controlling irgendwie auch in, ich sag mal, solchen Branchen wie Kunst oder Museum so ein bisschen Einfluss hält. Und ich glaube, das können wir als Fazit so festhalten, das ist nicht alles böse. Da muss man nicht immer unbedingt Angst haben, sondern man kann ja auch gute Dinge damit letztendlich herausarbeiten.
Ne? Naja, ein Controller bietet ja einfach nur Unterstützung.
Ja.
Und die kann ja super vielfältig sein und das Ziel muss ja nicht Gewinn sein, sondern das Ziel kann ja auch ganz anders sein und dafür sucht der Controller dann Lösungen, wie er das unterstützen kann durch eine fundierte Basis an Informationen.
Und die Punkte Nachhaltigkeit etc., die werden jetzt ja fast schon neben den wirtschaftlichen Gewinnen gestellt, da werden wir uns auch darauf einstellen müssen in den nächsten Jahren, dass die Controllerarbeit eben halt auch diese Punkte dann mit abdecken muss, ne?
Genau, ja. Gerade auch in den Museen wird das jetzt ein Riesenthema. Das hatte ich in dem Praktikum auch mit bearbeitet. Also eine Konzeption, eine mögliche Konzeption für Nachhaltigkeitsmessung. Ja.
Gut, Frau Mense, vielen Dank, dass Sie mitgemacht haben und dann sage ich Tschüss.
Dankeschön.